Rede des Monats. Universitätsbibliothek Freiburg.
Willibald Gurlitt, erster Inhaber des musikwissenschaftlichen Lehrstuhls der Albert-Ludwigs-Universität, hielt den Vortrag über die deutsche Orgelmusik des 16. und 17. Jahrhunderts um das Jubiläumsjahr 1957 in der Aula der Universität, in der die Praetorius-Orgel steht, auf der auch die Tonbeispiele dargeboten werden. Das genaue Datum des Vortrags ist nicht mit Sicherheit zu eruieren. Im Jahre 1955 war die neue Praetorius-Orgel fertiggestellt worden, ein Instrument, das nach einer Disposition aus der Organographia des Michael Praetorius von 1619 aus seinem Syntagma Musicum gestaltet worden war. Praetorius war Kapellmeister und Komponist am Hof von Wolfenbüttel. Für die Wiedergewinnung des Klangbildes der frühbarocken Orgelmusik, somit für die Bemühungen um eine historische Aufführungspraxis insgesamt, hatte die Orgel große Bedeutung. Gurlitt war schon der Initiator für den Bau des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Vorgängerinstruments gewesen. In einer Monographie von Markus Zepf, die Freiburger Praetorius-Orgel auf der Suche nach vergangenem Klang, erschienen in Freiburg im Breisgau im Jahre 2005, sind die Zusammenhänge umfassend aufgearbeitet. Den derzeitigen Zustand des Instruments dokumentiert eine Ende 2006 durch die Universitätsbibliothek Freiburg publizierte CD »Süddeutsche Orgelmusik auf der Praetorius-Orgel der Universität Freiburg im Breisgau«, gespielt von Kirsten Galm.
Die europäische Orgelkunst hat eine tausendjährige Geschichte. Ihre Wende zum deutschen 17. Jahrhundert bezeichnet einen künstlerischen Höhepunkt. Dieser ist mit dem Namen des Michael Praetorius verknüpft, des universalen Komponisten, Organisten, Hofkapellmeisters und Musiklehrers. Seine große Musikenzyklopädie behandelt die Musikinstrumente, vor allem die Orgel, als das Instrument aller Instrumente. Hier bietet Praetorius einige Musterdispositionen von Orgeln, die wesentliche Züge des Klangbildes der Orgel seiner Zeit vermitteln. Das Orgelklangideal des Michael Praetorius zeigt in ihrer Eigenart Wesenszüge des Orgelmäßigen überhaupt. Zunächst ist damit gemeint die Tonkanzelle, die durch Schleiflade gesteuert wird. Hierdurch wird der Einschwingungsvorgang der Pfeife verlebendigt. Die Art, wie die Stille gebrochen wird durch den Pfeifenton, ist das Wesenselement der Orgel. Die mechanische Traktur fördert diesen Einschwingungsvorgang. Die Drucktechnik des Orgelspiels, wie des Cembalos, anstelle der Schlagtechnik des modernen Klaviers, ist ein Kennzeichen der alten Orgel. Dazu kommt das Werkprinzip. Wir haben in unserer Orgel gleichsam vier Kleinorgeln, genannt Hauptwerk, Brustpositiv, Rückpositiv im Rücken des Organisten und das geteilte Pedal. Jedes dieser Werke steht auf einer besonderen Windlade. Es sind 27 Register auf zwei Manualen, die unsere Orgel hat. Die einzelnen Register sind ausgeprägte Klangindividualitäten und stehen sich als solche gegenüber. Fülle und Schärfe betont. Die Kurvenmensuren der Pfeifenreihen verstärken diese Individualität. Wir besitzen keine lautstärkemäßigen und farblichen Übergangsregister, keine Verschmelzung des Klanges im modernen Sinne, sondern, wie man gesagt hat, einen Spaltklang. Dazu kommt als besondere Eigenart unseres Instrumentes die mitteltönige Einstimmung. Wir besitzen heute auf allen Tasteninstrumenten die gleich schwebende Temperierung. Das heißt ein System von 12 Halbtonstufen, wobei alle Quinten um je ein Viertel des pythagoreischen Kommas verkleinert, von ihrer Reinheit einbüßen. Seit Johann Sebastian Bachs wohltemperiertem Klavier 1722 besitzen wir diese gleichschwebende Temperierung für das Cembalo, während die Orgel noch lange an der älteren mitteltönigen Temperatur festhält. Diese mitteltönige, ungleichschwebende Einstimmung heißt auch die prätorianische, nach Michael Praetorius. Rein sind in ihr gestimmt die gebräuchlichsten 8 großen Terzen, schwebefrei und damit ihre kleinen Sechsten. Alle Quinten sind um etwas verkleinert. Dazu kommt der Orgelwolf. Sie hören ihn, die Quinte Ciscis und Ass-Es. Diese Quinte liegt 36 Zents über der reinen Quinte. Um das an einem Kunstwerk zu veranschaulichen, hören Sie jetzt von Matthias Weckmann eine Choralvariation über den Text »Nun freut euch, lieben Christengemein«. Der Tenor trägt die Melodie in der Unterstimme. Der dritte Vers lautet: »Die Angst mich zu verzweifeln trieb, dass nichts denn Sterben bei mir blieb. Zur Höllen musst ich sinken.« Diese Textstelle ist durch eine mitteltönige Chromatik in außerordentlich starker Realistik gekennzeichnet. Diese mitteltönige Chromatik unterscheidet sich von der gleichschwebenden Chromatik unserer Tage durch die verschiedenartigen Halbtöne. Wir können dabei an moderne Reihen denken. Jedenfalls wird bei dem Hören dieses Stückes niemand an eine Chromatik im modernen Sinne denken. Orgelkomposition und Orgelspiel und Orgelbau stehen in einem inneren Verhältnis zueinander. Es ist deshalb nicht möglich, auf einer Orgel ein Stück zu spielen, das einem ganz anderen Zeitalter angehört. Deshalb brauchen wir zur vollen Verständigung des Stückes eben ein altes Instrument, sobald es sich um alte Musik handelt. Die ersten berühmten Organisten, deren Kompositionen auf uns gekommen sind, waren süddeutsche Meister aus dem Gebiet der alten Erzdiözese Salzburg und der Diözese Konstanz, den sogenannten Oberrheinlanden. Und von diesen oberrheinischen Komponisten seien nur die beiden größten genannt, Arnold Schlick in Heidelberg und Paul Hofheimer in Salzburg. Beides weitgereiste und weitgesuchte Hoforganisten und Orgellehrer. Wir können in der Literatur der alten Orgelmusik zwei Bereiche deutlich gegeneinander abheben: den geistlichen und den weltlichen. Wobei die Aufspaltung von geistlich und weltlich im neuzeitlichen Sinne nicht ganz zutreffend ist. Denn geistlich und weltliche Orgelmusik stehen sich nicht im gegenseitig ausschließenden Gegensatz gegenüber, sondern in einem stufenweise zugeordneten Verhältnis. Das künstlerische und geschichtliche hochwertige Repertoire des deutschen Organisten um 1500, jener Geniezeit, die man auch als Albrecht-Dürer-Zeit fassen kann, die Musik entspricht hier den großen Gestalten der bildenden Kunst. In dem Repertoire dieser deutschen Organisten kommen die Choralbearbeitungen ebenso häufig vor wie die Lied- und Tanzbearbeitung andererseits. Man ist vielleicht heute nicht gewohnt, Tänze auf der Orgel zu hören, aber das 16. Jahrhundert liebte das sehr. Und die Passamezzi, die als Urbilder zu den späteren Chaconnen und Passacaglien vorhanden sind, sind solche Tanzbearbeitungen auf der Orgel. Es ist eine nicht richtige geschichtliche Auffassung, dass man diese Stücke auf das Klavier verlegen wollte. Nein, sie gehören ebenso wie die Choralbearbeitungen auf die Orgel. Es wird aber dabei zu bemerken sein, dass der Organist auch zwei verschiedene Spielarten auf der Orgel auszubilden hatte. Wir kennen die spielende Orgel und die singende Orgel. Die singende Orgel war für die Choralbearbeitungen, die spielende Orgel für die Lied- und Tanzsätze. Wir würden heute sagen, Legato und Staccato auf der Orgel. Die Zukunft von dem, was unsere alte Orgelkunst im Rahmen der europäischen Musikgeschichte bedeutet und unsere süddeutsche oberrheinische Orgelkunst im Besonderen, ruht auf ihrer Herkunft. Nur wer diese bejaht, kann auf jene hoffen. Wer ihre geschichtliche Vergangenheit nicht kennt und studiert hat oder gar schmäht, darf nicht vorgeben, an ihre Zukunft zu glauben oder gar von einer kommenden Orgel zu prophezeien und zu schwärmen. In diesem Sinne hören wir jetzt einige Kompositionen aus der Zeit um 1500. Die erste ist ein Stück von Paul Hofheimer, dem Hoforganisten in Salzburg. Es ist eine Komposition über die Marienantiphon Salve Regina, Mater Misericordiae. Diese Melodie ist in der Komposition in der Mittelstimme gelegen in lange Noten auseinandergezogen und von zwei Gegenstimmen über diesem Tenor und unter diesem Tenor begleitet. Das Verhältnis der Mensuren der Mittelstimme und der Außenstimmen ist 1:16. Das heißt, die Tenorstimme wird auf jedem einzelnen Ton durch 16 Gegenstimmentöne kontrapunktiert. Die Stille und Geschlossenheit einer solchen Komposition verlangt vom Zuhörer eine konzentrierte Aufmerksamkeit. Sie kommt ihm nicht entgegen, sondern das Ohr des Zuhörers muss der Komposition entgegenkommen. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu einer Kompositionsart, die auf der Orgel schon durch Lautstärke und ein Schwall von Stimmen den Hörer verzaubert. Sie hören jetzt eine Komposition von Heinrich Isaak, dem Komponisten aus den Niederlanden um 1500. Sie ist gearbeitet über das Lied Innsbruck, Ich muss dich lassen. Eine Komposition, die vierstimmig ist und dem Satz, der vielen von den Hörern bekannt ist, entspricht, aber orgelmäßig ausgeziert. Bei dieser Komposition bitte ich zu beobachten die Anschlaggeräusche der Pfeifen. Die Pfeife spricht nicht explosiv an, sondern organisch, das heißt mit einem kleinen Anblasegeräusch. Eine weitere Komposition hören Sie von Arnold Schlick, dem pfalzgräflichen Hoforganisten in Heidelberg, der nach neuesten Forschungen auch die spanische Orgelkunst von Capuzón sehr stark beeinflusst hat. Einer der ganz großen Gestalten aus der Geniezeit um 1500. Die Komposition hat zur Grundlage das Marienlied Maria zart von edler Art. Ein schönes Zeugnis der Marienfrömmigkeit des 15. Jahrhunderts. Die Komposition ist dreistimmig mit der Melodie des Marienliedes in der Oberstimme. Zum Schluss hören Sie einen Hymnus des Namensträgers unserer Orgel, Michael Praetorius. Es ist der Weihnachtshymnus A Solis Ortus Cardine. Diese Komposition trägt ihre Melodie wiederum in der Unterstimme, breit auseinandergelegt und begleitet von sehr reichen Gegenstimmen. Am letzten Abschnitt dieser Komposition hören Sie den Zimpelstern, eine Einrichtung der alten Orgeln, die kleine Glöckchen zum Erklingen brachte, wobei sich ein Weihnachtsstern um sich selbst drehte. Ein Sinnbild des Himmels und der Glocke.
Der 1898 in Dresden geborene Willibald Gurlitt wurde bei Hugo Riemann in Leipzig 1914 mit einer Arbeit über Michael Praetorius promoviert. Nach Kriegsteilnahme, Gefangenschaft und kurzer Tätigkeit in der Schweiz wurde er an der Albert-Ludwigs-Universität 1919 Lektor, 1920 außerordentlicher und 1929 erster ordentlicher Professor der Musikwissenschaft auf dem neu geschaffenen Lehrstuhl. Im Jahre 1937 wurde er aufgrund einer Intrige amtsenthoben. Die Gründe lagen in seiner Herkunft, da ein Großvater in zweiter Ehe mit einer jüdischen Frau verheiratet gewesen war, Willibald Gurlitt somit als Vierteljude galt. Mit einer Sondergenehmigung wegen seiner Frontverwundung von 1914 hatte er nach 1933 weiterlehren dürfen. Außerdem wurde die sogenannte nicht-arische Herkunft seiner Frau geltend gemacht. Eine Trennung lehnte er ab. Im Jahre 1945 wurde er wieder in sein Amt eingesetzt, übernahm aber zwischenzeitlich auch Gastprofessuren in Bern und später Basel. 1958 emeritiert, verstarb er 1963 in Freiburg im Breisgau. Einen guten Einblick in sein wissenschaftliches Arbeiten geben die beiden von seinem Nachfolger Hans-Heinrich Eggebrecht herausgegebenen Aufsatzbände Musikgeschichte und Gegenwart, die 1966 in Wiesbaden erschienen sind. Eine von Gurlitt herausgegebene Faksimile-Ausgabe des Syntagma Musicum von Michael Praetorius, dem die Disposition der Praetorius-Orgel entnommen ist, ist im Verlag Bärenreiter lieferbar. Das vorliegende Dokument entstammt nicht den Beständen der Katholischen Akademie Freiburg, sondern dem Fundus der Universität.